Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei dieser 60. Folge vom Atlantic Talk Podcast. Ich bin Oliver Weiland und will mit Ihnen heute eintauchen in die Ströme der nördlichen Meere rund um die Arktis. Gemeint sind damit allerdings nicht die Meeresströmung, sondern vor allem die Datenströme. Denn der hohe Norden ist nicht nur wunderschön, sondern er ist auch ein potenzielles Gefechtsfeld. Informationen sind deshalb in dieser ökologisch, ökonomisch und geopolitisch heiß umworbenen Region besonders wichtig. Sie sollen uns ein umfassendes Wissen darüber liefern, was in diesem sicherheitspolitischen Hotspot unter dem Eis und um die Arktis herum passiert. Was wissen wir darüber? Was wissen wir nicht? Was sollten wir wissen, um unser Klima, unseren ökonomischen Wohlstand und unsere Sicherheit zu schützen? Eine zentrale Rolle spielen dafür die modernen Technologien der Ortung, der Navigation, der Kommunikation und der KI-gesteuerten Datenfusion. Unter Wasser, auf dem Wasser und über dem Wasser. Mein Gast zu dieser vielschichtigen Thematik ist Professor Dr. Wolfgang Koch. Professor Koch leitet die Abteilung Sensordaten und Informationsfusion am Bonner Fraunhofer Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie, FKIE. In dieser Funktion ist er eine Schnittstelle zwischen Forschung, Wirtschaft, Militär und Politik. Anfang des Jahres hat der international hochgeschätzte Datenexperte innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Ortung und Navigation, DEGON, den Fachausschuss Unterwasserortung, Kommunikation, Navigation gegründet, deren Vorsitzender er ist. Sehr viel Wissen, sehr viel Kompetenz, sozusagen fusioniert in einem Kopf. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und heiße Sie herzlich willkommen, Professor Dr. Wolfgang Koch.
Vielen herzlichen Dank und danke für die Vorschusslorbeeren, die ich mir hoffentlich verdiene.
Herr Koch, ich wünsche mir, alle Hörerinnen und Hörer hätten jetzt einen Globus vor sich und könnten mal für einen Moment von oben auf den Nordpol gucken. Oben um die Achse herum liegt die weiße Arktis. Rechts der Osten, Asien mit der langen russischen Küste vom Beringmeer über Norwegen, Europas Atlantikküste runter bis Nordafrika. Da wäre dann der Äquator, den man von oben sieht. Links der Westen, da geht die Küste von Alaska über Kanada und die USA bis nach Südamerika. Plötzlich rücken dann Grönland und Island ganz ins arktische Zentrum. Kennen Sie dieses Gefühl, dass Sie mit einer so veränderten Perspektive mal auf eine scheinbar ganz andere Welt blicken, als man es so gewohnt ist?
Ja, Sie haben vollkommen recht. Wenn man von oben aus auf den Globus kommt, werden alle Nachbarn. Der gesamte, wie sagt man, globale Norden ist eng benachbart um den Nordpol herum. Und damit sind auch die Konfliktherde eng benachbart in einer Gegend, die auch zugleich der Hotspot des Klimawandels ist. Wenn man den Klimatologen glauben darf, vollzieht sich der globale Klimawandel am Nordpol in der Arktis mit erheblicher Geschwindigkeit, viermal so schnell wie anderswo, wenn man die Daten richtig interpretiert. Der Nordpol wird also eine Gegend, in der geoökologisch, geostrategisch, aber auch geoökonomisch viele Interessen aufeinanderprallen. Und wo Interessen aufeinanderprallen, da muss man gucken, muss man hinschauen, was da passiert.
Nun ist es ja so, dass durch dieses schmelzende Eis auch Seewege neu entstehen. Also mit dem Klima hat man natürlich immer das Gefühl und auch zu Recht, das ist heute schon tödlich, die Meeresspiegel steigen an, aber es hat ja auch eine andere Seite, die freien Seewege. Das führt zum Beispiel dazu, dass sich die Schifffahrtsrouten um bis zu einem Drittel verringern. Wenn man von Japan nach Hamburg die Seeroute bedenkt, das sind 21.000 Kilometer, bei freiem Eis wären es nur noch 13. Wenn die ganze Flotte, der ganze Verkehr von China nach Europa sich um ein Drittel verringert, das hätte ja auch riesen Vorteile, oder?
Na, Sie haben vollkommen recht. Und außerdem werden die traditionellen Schifffahrtsrouten ja immer problematischer. Der Panama-Kanal hat kaum noch Wasser und was im Roten Meer passiert im Augenblick oder wie eng der Suezkanal ist, das wissen wir auch. Und überall gibt's Piraterie, selbstverständlich. Die polaren Seerouten sind von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Es gibt zwei Routen. Es gibt die Nordwestpassage nördlich von Kanada und den USA. Es gibt die Nordostpassage. Die Nordostpassage ist sehr viel einfacher zu befahren und ist auch schon in der ökonomischen Nutzung, aber natürlich von Russland und China hauptsächlich. Die Nordwestpassage ist weitaus schwieriger zu befahren. Da muss man durch einen komplizierten Archipelago nördlich von Kanada fahren. Und es ist komplizierter. Ökonomisch noch nicht von der Bedeutung. Aber die Chinesen sprechen ja schon längst von den polaren Seidenstraßen, den Polar Silk Roads, und sind auch dort sehr aktiv, begreifen sich selbst als ein Near Arctic State. Insofern ja, die Schifffahrtsrouten sind von großer ökonomischer Bedeutung. Die Überwachungsfrage, die Sie am Anfang aufgerissen haben, hat natürlich auch die Konsequenz, dass es darum geht, Risiken hier abschätzbar zu machen und es möglich zu machen, dass Seeversicherungsprämien berechnet werden können, sodass das überhaupt zu handeln ist. Also das ist eine wichtige geoökonomische Dimension. Aber es gibt ja auch Rohstoffe, die ausgebeutet werden können. Mineralische Rohstoffe, energetische Rohstoffe. Und wenn da so viele interessante Dinge sind, dann ist es auch geostrategisch ein Hotspot.
Ja. Ich meine, wenn China sagt, dass es ein polarnaher Staat sei, der nächstgelegene Hafen von China, das wäre Dalian, der liegt 5700 Kilometer von der Arktis weg. Kämpft da jetzt jeder gegen jeden?
Die Chinesen sagen das und sind auch sehr aktiv. Es gibt viele chinesische Polarexpeditionen und großes Interesse der Chinesen, dort zu agieren. Natürlich im engen Verbund mit Russland. Ob das immer so eine ganz enge Freundschaft ist oder eine lang andauernde Freundschaft ist, das weiß man gar nicht so genau.
Ich meine, es ist ja trivial, dass alle Staaten versuchen, ihre ökonomischen Interessen auch militärisch abzusichern. Für Deutschland gilt das ja immerhin auch. Also Verteidigungsminister Pistorius hat die Präsenz der Bundeswehr beim großen Manöver Arctic Defender 24 im Juli diesen Jahres mit der geostrategischen Bedeutung der Arktis und dem wachsenden Einfluss Chinas in der Region auch begründet. Hat sich da ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und davon gesprochen, dass die Abschreckung der NATO nicht nur an der Ostflanke, sondern ganz besonders die Abschreckung am arktischen Zirkel wichtig sei, sogar eine zentrale Rolle zukommt. Warum ist diese Region militärstrategisch so wichtig auch für unsere Sicherheit in Mitteleuropa?
Mehr, wir erleben in gewisser Hinsicht ein Déjà-vu. Bereits während des Kalten Krieges hat ja die Linie von Grönland über Island zu den britischen Inseln eine große Rolle gespielt, das Geo-Gap, um zu gucken, dass die sowjetischen U-Boote damals nicht diese Linie passieren und dann in den Tiefen des Atlantischen Ozeans nicht mehr ortbar sind. Und das ist nach wie vor oder wieder eine bedeutende Linie, dieses Gap zwischen Grönland, Island und den britischen Inseln.
Ganz kurz, entschuldigen Sie, wenn ich Sie da unterbreche, das GIUK, das ist quasi die Verbindungslinie, die man sich denken kann zwischen Grönland, Island und dem Vereinigten Königreich, GIUK, nur zur Erläuterung.
Ja, genau. Also die Linie, die sich von Grönland bis nach Großbritannien zieht, das ist so das Einfallstor in die Arktis. Also da muss man durch, wenn man in die Arktis möchte, und umgekehrt, wenn man aus der Arktis heraus möchte, muss man da durch. Deswegen ist diese Linie auch zu überwachen, dass man auch in der Unterwasserwelt weiß, was dort passiert. Es ist ja aber nicht nur die U-Boot-Bedrohung. Sie wissen ja, die sowjetischen strategischen Atom-U-Boote für die Zweitschlagfähigkeit sind ja nun gerade in den Nordpolarmeeren. Es ist ja nicht nur dieser Zugang durch die U-Boote, es ist ja auch nicht nur der Zugang zu den Schifffahrtsrouten. Es sind ja auch die großen Rohstoffvorräte, die immer mehr erschlossen werden in der zunehmend auftauenden Arktis.
Auf der anderen Seite wäre natürlich auch China bedroht, wenn die Vereinigten Staaten hier mehr Zugang hätten, weil die Bedrohung auf Land wäre natürlich viel näher als über den Pazifik zu denken.
Ne? Ja, Sie haben vollkommen recht. Um den Pol herum werden alle zu Nachbarn. Ja. Und durch die transpolaren Internetverbindungen und zunehmend eben auch Pipelines und dergleichen ist der Pol auch eine Gegend mit wachsender kritischer Infrastruktur, die es auch zu schützen gilt.
Ja. Hat sich eigentlich durch den Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO im hohen Norden und der Arktik geostrategisch viel verändert?
Ja, vielleicht weniger in der Arktis als vielmehr mit dem Blick auf die Ostsee. Die Ostsee ist ja gewissermaßen jetzt ein Meer geworden, das von NATO-Mitgliedstaaten umschlossen wird. Ein Meer, das eine große Rolle spielt, auch als Verbindungsweg. Also kritische Infrastruktur, das Stichwort ist bereits gefallen. Gerade in der Ostsee gibt es ja viele kritische Infrastruktur, die man bedenken muss, die man schützen muss. Und es zeigt sich auch in der Ostsee, nicht nur in der Ostsee, aber gerade in der Ostsee auch eine neue Dimension der Kriegsführung, die man Seabed Warfare nennt. Also der Seeboden ist beinahe schon ein Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen. Insofern, als dort eben Installationen vorgenommen sind, die hier von großer Bedeutung sind. Und vergessen Sie nicht, wenn es zu einem Konflikt kommt, wird ja viel Verkehr und viel Logistik über die Ostsee abgewickelt werden. Also ich würde sagen, Schweden und Finnland, da ist die Hauptbedeutung für die NATO das Baltikum, der Ostseeraum.
Ja. Ja. Kommen wir zu einem weiteren und eben auch zentralen Bereich dieses Podcasts. Kommen wir zu den für die Kontrolle in den Nordmeeren relevanten technologischen Fragen. Was gilt es da überhaupt zu wissen, wenn es um die Aufklärung in der Dimension See geht? Was, früher hieß es Guck und Horch, glaube ich, was ist da eigentlich, was passiert da?
Ja, die wissenschaftliche Community, die sich mit solchen Fragen beschäftigt, trifft sich jetzt schon länger und diskutiert das. Im letzten Jahr gab es auf Grönland eine NATO-Tagung, die das diskutiert und überlegt hat. Im nächsten Jahr wird es in La Spezia am NATO Center for Maritime Research and Experimentation auch so eine Tagung geben. Im Grunde ist die Notwendigkeit der Aufklärung, der Surveillance, Intelligence, Reconnaissance, so wie wir das nennen, mehrdimensional. Die Amerikaner sprechen von Multidomain Surveillance. Das geht from the seabed to the space gewissermaßen. Natürlich spielt Unterwasser eine große Rolle. Unterwasser ist das Hauptmittel der Aufklärung, Sonar, unterschiedliche Sonarsysteme, die es erlauben, mit Hilfe von Schall aufzuklären und zu beobachten. Und dann natürlich die Aufklärung auf der Wasseroberfläche. Hier spielen unbemannte Systeme auf der Wasseroberfläche auch eine Rolle. Und dann natürlich die Dimension Luft, auch wichtig. Hier denkt man sehr konkret darüber nach. Aufklärungsdrohnen, die sich im Zulauf befinden. Die Eurodrohne ist das prominente Beispiel. So mit einem Auftrag auszustatten, dass sie eben auch arktische Aufklärungsaufgaben übernehmen kann. Und dann nicht zuletzt der Weltraum. Natürlich, der Weltraum ist eine kritische Infrastruktur für Beobachtung und Überwachung. Gerade um den Pol herum laufen wenig Satellitenbahnen. Eine wichtige Anstrengung wird sein, Satelliten so zu platzieren, dass eine polare Exploration auch tatsächlich möglich ist. Eine Navigation, nicht unter Wasser, sondern über Wasser oder in der Luft, ist am Pol auch nicht ganz so einfach wie in anderen Weltregionen. Ja. Das heißt, technologisch ist hier ein breites Feld aufgespannt.
Lassen Sie uns zur Navigation noch mal ein bisschen später kommen. Ich würde gerne mal ein Beispiel sagen. Also Sie haben es eben erwähnt, gefährlichsten Waffen, damit auch mit der größten strategischen Abschreckungsfähigkeit, sind atomar bestückte U-Boote in der Region. Sie können sich dem Feind lange unentdeckt nähern, sind unter Wasser sowieso auch nur schwer auszuschalten. Nehmen wir das mal als Beispiel. Wie funktioniert die Ortung eines solchen, womöglich auch atomar betriebenen, nicht nur atomar bestückten, sondern atomar betriebenen und deswegen sehr leisen U-Boots? Wie funktioniert das?
Also U-Boote versuchen, die bedeutend und besonders wichtig ist das akustische Spektrum. Unter Wasser kann man nur hören, da kann man nicht gucken. So nutzt man also Schallquellen. Aktives Sonar heißt, dass man sendet einen Schall aus und hört auf das Echo, das der Schall an Objekten im Wasser produziert. Das Problem bei aktivem Sonar ist, dass derjenige, der den Schall aussendet, damit verrät, wo er ist. Man muss ja nur die Schallquelle orten, dann weiß man, wo man ist. U-Boote wollen das nicht, denn in dem Augenblick, in dem ein U-Boot ein aktives Sonar einschaltet, weiß der Gegner, potenzieller Gegner, wo das U-Boot eigentlich ist. Und damit ist ein U-Boot hochgefährdet. Also will man möglichst passiv orten. Passiv-Sonar spielt hier eine ganz große Rolle. Da ist die Idee die folgende. Man nutzt nicht den Schall, den man selber aussendet, um Objekte zu orten, sondern man benutzt andere Schallquellen. Zum Beispiel die Schallquellen von einer Fregatte, die auf dem Schiff über Wasser fährt, die sich so nicht verstecken kann, wo man weiß, wo die ist. Und die erzeugt nun sehr kontrolliert Schall im Wasser. Dieser Schall breitet sich aus, wird reflektiert an U-Booten zum Beispiel, an gegnerischen U-Booten zum Beispiel, wird dort reflektiert und aufgenommen von einem anderen U-Boot, sodass das aufklärende System hier nicht aktiv Schall aussenden muss. Und das U-Boot selber, das aufgeklärt werden soll, kann gegen diese Art von Ortung auch kaum etwas unternehmen. Ja. Das nennt sich multistatisches Sonar, spielt eine sehr große Rolle. Und hier hat Deutschland auch eine gewisse technologische Reife, würde ich sagen sogar Führerschaft innerhalb der Familie der NATO-Mitgliedstaaten.
Ja, da gibt es doch bestimmt dann aber auch Störmöglichkeiten, oder?
Ja, stören und täuschen, genau das, ja. Also das ist natürlich immer so, ich kläre auf und jemand macht etwas dagegen und dann gibt es wieder etwas, ja. Und dergleichen. Das ist dieses Thema Electronic Warfare oder in diesem Fall Akustik Warfare unter Wasser, ist ein Gebiet, das sich gerade im Kontext der künstlichen Intelligenz sehr, sehr stark wandelt. Mhm. Denn was können künstliche Intelligenzen? Künstliche Intelligenzen können Sprachen verstehen, Sprachen lernen. Und was macht ein Aufklärungssystem, ein Sensorsystem anderes, als durch eine Wellenform eine Frage in die Welt hineinzuwerfen? Und das ist eben ausgedrückt in Wellenformen, die ausgesendet werden. Mhm. Und das Echo ist die Antwort, dass die Welt gibt. Und die Umwälzung, die im Augenblick gerade stattfindet, ist, dass man KI-Systeme nutzt, um diese gegnerische Sprache zu erlernen. Und wenn man diese Sprache erlernt hat, naja, man hat es nicht selber erlernt, gelernt, das KI-Modell hat es erlernt, dann kann man gewissermaßen Fake News aussenden, um den Gegner zu verwirren. Das macht natürlich der Gegner auch und deswegen muss man schauen, dass man diese Fake News, wenn sie vom Gegner kommen, selbst erkennt. Das ist ein schwieriges und anspruchsvolles Forschungsfeld.
Dazu braucht man wahrscheinlich auch eine unendliche Menge von Empfängern, also von Stichwort so Hightech-Microphone-Arrays, die überall verteilt sind.
Also das ist, na unendlich braucht man es nicht, aber eben auch viele. Oder am besten aber auch mobil. Bei der Aufklärung, Unterwasseraufklärung spielen Unterwasserdrohnen, könnte man salopp sagen, eine große Rolle. UUVs, Unmanned Underwater Vehicles, eine große Rolle. Das sind also sensorbestückte U-Boote, in denen sich keine Menschen befindet, ja, die eben geschickt operieren und Aufklärungsdaten sammeln. Und auf das geschickt Operieren kommt es hier an. Also man muss die Ressourcen, die Aufklärungsressourcen, die man hat, effizient steuern, sodass man ein möglichst umfassendes Lagebild gewinnt. Und auch hier bei der intelligenten Ressourcenplanung spielen eben auch KI-Verfahren eine große Rolle.
Ja. Sie hatten eben beschrieben in dem einen Beispiel, dass, sagen wir mal, die Fregatte, die jetzt auf dem Meer schwimmt, so eine Art reflektierende Schall.
Also die Fregatte sendet Schall aus. Also die schleppt hinter sich, ja, Hydrofone hinter sich her und sendet auf sehr kontrollierte Art und Weise Schall aus. Und dieser Schall breitet sich im Wasser aus, wird reflektiert an Objekten von Interesse oder an Objekten, die stören, also die Bergen und dergleichen. Mhm. Das ist ja eine schwierige Aufgabe, aus diesem Schallsalat, den dann ein passiv horchendes U-Boot erkennt, herauszufinden, was ist relevant, was ist nicht relevant. Ja. Auch das ist eine Welt, das ist die Welt der Algorithmen, die genau hier die Stecknadel im Heuhaufen sucht. In der Arktis ist es natürlich auch so, dass das Seewasser sich im Augenblick stark verändert. Wir sprechen hier von der Salinität zum Beispiel, Salzgehalt im Wasser. Ja. Der Klimawandel spielt sich auch unter Wasser ab, indem sich hier das Ausbreitungsmedium verändert. Deswegen ist es auch wichtig, hier das Ausbreitungsmedium zu erforschen und zu verstehen, wie breiten sich Wellen in den veränderten Umständen tatsächlich aus. Also ja. Auch Disziplinen wie Ozeanographie spielt eine Rolle, nicht? Also wie sieht das unter Wasser ozeanografisch gesehen eigentlich aus und wie verändert sich im Laufe der Zeit?
Ja, genau. Ich hatte mir gedacht, dass akustisch ein unglaubliches Konzert im Meer vorherrschen muss und habe dann bei der Vorbereitung gelesen, dass eben der Seegang als solcher bei der Aufklärung mithilft, quasi auch als reflektierendes akustisches Signal.
Ja, genau.
Das ist schon irre.
Ja, man muss jede Art von Schallquelle nutzen. Natürlich muss man die Schallquelle auch gut verstehen. Man muss, das ist im Grunde wie bei dem Schiff. Beim Schiff ist es einfacher, weil das Schiff, die Fregatte, sendet eben sehr definierte Signale aus, die man dann auch wiederfindet im Echo. Bei diesen anderen Schallquellen of Opportunity, über die man nachdenkt, man denkt auch über Schiffsschrauben nach, von anderen Schiffen, die da fahren. Da wird es immer schwieriger, jetzt genau herauszufinden, was ist die Ursache des beleuchtenden Schalls. Aber Sie haben vollkommen recht, man muss alle Schallquellen nutzen, die es gibt.
In der Degon geht es um Ortung und um Navigation. Ich habe das eben so ein bisschen nach hinten geschoben. Das ist ja mehr als ein Schiff von A nach B zu fahren, Navigation. Welche Rolle spielt die Navigation bei der maritimen Sicherheit?
Also ein ganz zentrales Element sind Unterwasserdrohnen, UUVs. In der Luft ist es ja relativ einfach möglich, mit den Drohnen auch Kontakt zu halten und sie zu steuern und die Kommunikationsverbindungen aufrechtzuerhalten. Das ist unter Wasser sehr schwierig. Unterwasserkommunikation ist möglich, aber mit sehr geringen Bandbreiten, mit großen Ausfällen und dergleichen ist schwierig. Deswegen sind Unmanned Underwater Vehicles in besonderer Weise darauf angewiesen, in einer hochautomatisierten, man könnte es autonomen Weise zu operieren und auch lange zu operieren. Wer also über lange Zeit unter Wasser operieren möchte oder ein System operieren lassen möchte, muss natürlich sicherstellen, dass das System immer weiß, wo es ist. Navigation heißt, wo bin ich selbst? Aufklärung heißt, wo ist jemand anders? Aber beides gehört zusammen. Nur wer weiß, wo er selbst ist, kann dann auch lokalisieren, wo Objekte von Interesse sich befinden. Und das ist unter Wasser schwierig. Mhm. Hier gibt es natürlich eher traditionelle Möglichkeiten wie Kreisel, aber da läuft man schnell in Engpässe hinein. Bei der Unterwassernavigation scheinen in besonderer Weise Quantensensoren eine große Rolle zu spielen. Da ist man natürlich schnell in einem Bereich, über den man dann nicht mehr so leicht sprechen kann. Aber was man sagen kann, ist dies. Quantensensoren, die relevant sind für Unterwassernavigation, sind in der Lage, hochpräzise Magnetfelder und Schwerefelder zu vermessen und auch Beschleunigung zu messen, also die Eigenbewegung zu messen. Und wer nun Magnetfelder und die Schwerefelder extrem genau messen kann und auch eine Entscheidung entsprechende Karte hat, also weiß, wie sich die Schwerefelder unter Wasser verändern und dergleichen, der kann dann im Vergleich, das autonome System, kann dann im Vergleich dessen, was es misst und dem, was an Kartenmaterial, digitalem Kartenmaterial zur Verfügung steht, herausfinden, wo es tatsächlich ist. Und das ist auch weit fortgeschritten. Und ich würde auch sagen, dass hier ein Bereich ist, in dem Deutschland viele, viele technologische Fähigkeiten hat. Und zwar in allen Bereichen, sowohl im zivilen Bereich, im Bereich der Offshore-Industrie, aber auch im militärischen Bereich. Aber wie das so ist, oft so ist, sind diese Entwicklungen, die entwickeln sich so unabhängig voneinander. Es gibt keinen, der das irgendwie mal zusammengeführt, ein Forum schafft, wo man sich austauschen kann, wo man die richtigen Fragen stellt. Und der Sinn dieses Fachausschusses Ortung und Navigation für Unterwasserthemen in der DEGON ist so ein Rahmen, um die Player erstmal nur in Deutschland zusammenzuführen.
Das ist super interessant. Ich würde gerne jetzt noch mal einen weiteren Punkt ansprechen, Herr Professor Koch, und das betrifft das All. Die Bundeswehr, Herr Koch, hat zur Erdbeobachtung von SpaceX zwei Satelliten der Reihe SAR ins All transportieren lassen. Sie heißen SARA, etwas veränderte Technik. Sie sind mit modernsten wetterunabhängigen Radarverfahren ausgestattet. Die Kosten lagen bei 870 Millionen Euro. Nur leider funktionieren diese beiden Satelliten nicht. Und das wird sich wohl auch nicht mehr ändern lassen. Von der Spitzenüberwachung der Meere, weil Sie sagten, Deutschland ist da sehr weit vorne, kann man an dieser Stelle, glaube ich, nicht so wirklich reden. Was genau ließe sich denn mit diesem funktionierenden SARA-System im maritimen Bereich eigentlich sehen?
SAR ist ein abbildendes Radarsystem. Man kann also über große Entfernungen hinweg hochaufgelöste Bilder erzeugen. Also durch Wolken hindurch Bilder erzeugen. Man kann dort also alles sehen, was auf dem Wasser passiert. Also Schiffe, bemannte Schiffe, vielleicht wird man sogar unbemannte Surface Vehicles sehen können und dergleichen, aber eben nur mit großen Abständen zwischen den unterschiedlichen Aufnahmen. Die Satelliten bewegen sich um die Erde herum und überstreichen das Gebiet von Interesse, in unserem Fall also die Arktis, nur in relativ großen Abständen. Das bedeutet aber, dass man dann andere Sensorquellen nutzen muss, um die Kontinuität der Sensorbeobachtungen aufrechtzuerhalten. Denn wenn erst eine Erdumrundung eines Satelliten erfolgen muss, bis man ein bestimmtes Schiff von Interesse wieder sieht, dann mag es sein, dass man das Schiff wieder verloren hat. Schiffe bewegen sich in der Zeit und es ist also hier wichtig, einen Multisensor-Ansatz zu betrachten, der alle möglichen Sensorquellen verknüpft. SAR ist da ein wichtiges Backbone, ein wichtiges Element, aber allein mit SAR wird man kein kontinuierliches und verlässliches maritimes Lagebild erzeugen müssen. Aber es ist eine wichtige Säule. Naja, und natürlich fallen auch mal Sensoren aus und manche Sachen funktionieren nicht so richtig. Ja, das ist der Fall. Man wünscht sich, dass die Dinge besser funktionieren. Aber generell würde ich sagen, dass in Deutschland technologisch viel Wissen vorhanden ist. Ob wir das immer so pfiffig umsetzen, das ist eine andere Frage.
Das spannendste Thema nach diesen einzelnen Bereichen, die Sie jetzt mal erläutert haben, wie das funktioniert, das spannendste Thema ist im Grunde genommen doch das Zusammenfügen all dieser gesammelten Informationen auf die verschiedene Art und Weise. Wo und wie werden die unterschiedlichen Datenströme, die die Hardware vom Meeresgrund bis zu Satellitenbildern aus dem Weltall liefert, simultan zusammengefasst? Wer kann so ein System steuern, damit es die gewünschten Auswertungen errechnet? Und gibt es dieses maritime System der Systeme schon? Ähnlich vielleicht wie der geplante Air Combat Cloud beim deutsch-französisch-spanischen Flugabwehrsystem FCAS. Gibt es das fürs Meer?
Das wird aufgebaut. So reif, wie das bei FCAS zurzeit ist, ist es noch nicht. Aber solche Systeme wie FCAS, Future Combat Air System, sind natürlich Systeme, bei denen man sehr viel lernt und viele Dinge weiß, die sich dann auf andere Dimensionen übertragen lassen. Aber Sie haben vollkommen recht. Die entscheidende Aufgabe ist es, aus einer Fülle von Einzelinformationen unterschiedlichster Art ein Gesamtbild zu erzeugen. Man könnte hier von einer kognitiven Maschine sprechen. Eine Maschine, die das menschliche Wahrnehmen unterstützt, indem so Funktionen, die wir so natürlicherweise intuitiv immer machen, wenn wir unterwegs sind, auslagert auf eine Maschine. Und sobald man kognitive Funktionen einer Maschine überlässt, dann werden sie skalierbar. Keine Maschine kann etwas, was der Mensch nicht auch könnte. Aber sobald sie auf der Maschine ausgelagert sind, kann die Maschine sehr viel mehr, sehr viel schneller und sehr viel massenhafter verarbeiten. Insofern, kognitive Maschinen erlauben es, mit diesen riesigen Datenströmen, die von unterschiedlichen Plattformen gesammelt werden, ein Lagebild zu erzeugen. Und Lagebild ist nun ein Abbild der Wirklichkeit, so wie es sich darstellt. Und wichtig ist bei einem Lagebild, dass man auch die Grenzen dieses Lagebilds aufzeigt. Also Wissen und Wissen um die Grenzen des Wissens. Und wer weiß, wie lückenhaft, wo die Lücken eines Lagebilds sind, der kann auch entsprechend nachsteuern im Sinne von Ressourcenmanagement, Aufklärungssysteme in der Weise einsetzen, dass die Lücken sich immer mehr füllen. Aber immer beides. Wissen und Wissen um die Grenzen des Wissens. Und diese Lagebilder werden durch Algorithmen erzeugt. Und wenn wir heute von KI sprechen, dann würde ich sagen, sprechen wir eigentlich von der Welt der Algorithmen, der vielfältigen Welt der Algorithmen, die aus Bruchstücken, bruchstückhaften Signalen, bruchstückhaften Messdaten Informationen gewinnen. Und Informationen sind die Bausteine für Lagebilder. Und nur so ist man handlungsfähig.
Wenn das Lagebild sich aus so vielen verschiedenen Dingen zusammensetzt, müsste doch aber die maritime Combat Cloud der Zukunft dann auch Empfehlungen letztlich geben für die am Ende stehende menschliche Entscheidung.
Ja.
Wo fusioniert denn die Cloud mit dem Menschen?
Die grundlegende Voraussetzung für klug getroffene Entscheidungen ist Lagebewusstsein. Man muss wissen, wie steht es um die tatsächliche Lage. Der erste Schritt wäre herauszufinden, wo die Lage unvollständig ist, unvollkommen ist. Und dann wäre eine der ersten vorausliegenden Entscheidungen diejenige, dass man dafür sorgt, dass die Lagebilder vollständiger werden. Aber auch bei den Handlungsoptionen, die sich dann stellen, werden Algorithmen helfen, Entscheidungsoptionen zu erarbeiten. Genau. In der komplexen Technosphäre gibt es eben viele Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Und man muss sich schnell entscheiden. Also helfen Maschinen auch dabei, Entscheidungsoptionen aufzuzeigen und vielleicht abzuchecken, welche Entscheidungsoptionen kompatibel sind mit dem Völkerrecht, welche sind nicht kompatibel mit dem Völkerrecht. Das sind alles so Dinge, in denen die Maschine immer mehr die Rolle eines Experten, eines Spezialisten übernimmt, die dann dem Entscheider Vorlagen liefern. Und die Rolle der menschlichen Vernunft, der natürlichen Intelligenz, ist es also, auf Grundlage dieser Vorlagen richtig zu entscheiden. Insofern bleibt die Verantwortung des menschlich Handelnden im Zentrum, unterstützt durch die Assistenten, die wir jetzt KI-basierte Maschinen nennen.
Ja. Mir fällt so ein, dass in diesem Land oft keine Züge mehr fahren, obwohl eigentlich auch die Informationen dazu da sein müssten. Wie kann die Datenfusion so komplexer Zusammenhänge das leisten, dass die Entscheider weise Entscheidungen treffen in Bezug auf all die Dimensionen? Wir haben ja gesprochen über umweltschonende, über wirtschaftsfördernde und über sicherheitsbewahrende Handlungen. Schwer, ne? Also ganz einfach ist es ja nicht.
Naja, es ist natürlich so, wer Daten fusioniert, muss natürlich weise, haben Sie gesagt, weise vorgehen. Die Daten, die man fusioniert, müssen intakt sein, müssen integer sein. Fusion wird schnell zu Konfusion, wenn die Daten, die man verknüpft, nicht mehr das halten, was sie versprechen. Das heißt also, bildlich gesprochen, eine KI, eine künstliche Intelligenz, muss ergänzt werden durch eine gewisse Fähigkeit von künstlicher Selbstkritik. Wir nennen Menschen ja auch nur dann intelligent, wenn sie die Fähigkeit zur Selbstkritik tatsächlich besitzen. Insofern müssen Systeme, die reif sind und auf die man sich verlassen kann, die dann auch zulassungsfähig sind, die müssen so ausgelegt werden, dass die Daten, die man verknüpft, auch den Erwartungen entsprechen. Wenn das nicht der Fall ist, etwa weil die Sensoren kaputt sind oder weil jemand sie stört, absichtlich stört und täuscht, der wird durch die Verfahren der Datenfusion auch Fehlinformationen bekommen. Es kommt also darauf an, hier Datenintegrität im umfassenden Sinne zu gewährleisten und sicherzustellen.
Dass man die Computer auch teilt, das ist ja auch ein Ursprungsgedanke vom Internet gewesen, damit auch nicht an einer Stelle, wo Daten gesammelt werden, zum Beispiel irgendwie, sei es durch eine Bombe, was weiß ich, der Computer gestört, gehackt, was auch immer wird, dass man das aufteilt. Also diese Sammlung dieser Daten findet wahrscheinlich, ich sag jetzt mal, an geheimem Ort statt, muss dann aber doch an die Entscheider auch weitergegeben werden, vielleicht auch auf See oder auf einem Flugzeugträger. Ist das eine Problematik?
Wo werden die Daten verarbeitet? An unterschiedlichen Stellen. Man darf sich das nicht so vorstellen, als ob es da eine zentrale Datenverarbeitungsunit gibt und die weiß dann alles. Und wer die zum Beispiel zerstört, der hat das ganze System blind gemacht.
Eben,
das
meine ich, ja.
Auf allen Ebenen werden Daten verarbeitet. Also schon an Bord der Sensoren, schon sehr nahe an Erfassungsorten, muss man ja Datenrate reduzieren. Also die Signale, die Wellenformen, die aufgefangen werden, müssen vorverarbeitet werden zu einer gewissen Form von Information, die dann Informationen enthält, erhält, aber nicht mehr alle Daten, aus denen man Informationen gewinnt, überträgt. Man spricht ja von Edge Processing, also am Rand. Und dann irgendwas dazwischen, da spricht man von Fork Processing und vielleicht, und da muss es natürlich auch Möglichkeiten geben, Daten umfassend auch verteilen zu können. Und zwar auf eine Weise, die sicher ist, resilient ist gegen Stör- und Täuschversuche. Das ist eben beides zusammen. Datenverarbeitung und Datenkommunikation, das ist ein eng verwurzeltes und ein eng verzahntes System, das ineinander greifen muss. Technologisch ist das sehr anspruchsvoll, ja, ohne Frage. Aber wir kommen nicht drum rum. Wir brauchen solche Systeme. Wenn wir sie brauchen, müssen wir sie so bauen, dass sie robust sind. Und wir haben es ja am Ende ja auch geschafft, robuste Maschinen zu bauen. Wir werden auch diese kognitiven Maschinen robust und zuverlässig bauen können.
Wir sind bei der Kooperation von Wissenschaft, Militär, Wirtschaft und Politik angekommen. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, FDP, hat sich für eine engere Zusammenarbeit zwischen der Wissenschaft und dem Militär in Deutschland ausgesprochen. Insbesondere die selbst auferlegten Zivilklauseln zahlreicher Universitäten und Forschungseinrichtungen müssten im Sinne der Zeitenwende überprüft und teilweise abgeschafft werden. Das Grundgesetz schreibt ja die Freiheit von Lehre und Forschung fest. Nur, was heißt das in Bezug auf militärische Hochtechnologie? Wie stellt sich diese Debatte aus Ihrer Sicht an der Spitze der technologischen Forschung, der KI, der Datenfusion im Moment dar?
Ich habe mich ja sehr gefreut, als die Forschungsministerin das in der FAZ geschrieben hat. Und damit spricht sie an einen wichtigen Punkt an. Und sie haben ja auch gesagt, es sind selbst auferlegte Klauseln, die meines Erachtens nicht zeitgemäß ist. Ich habe Anfang diesen Jahres einen langen Artikel in der FAZ gelesen mit dem Titel Zeitenwende in der Forschung. Ich denke, so eine Art von Zeitenwende müssen wir einfach denken. Zumal die Technologien, über die wir sprechen, ja inhärent Dual-Use-Charakter haben. Man kann ja gar nicht sagen, was ist hier eigentlich militärische Forschung und was ist zivile Forschung. Das lässt sich gar nicht auseinanderhalten. Aber ich hätte noch einen eher grundsätzlichen Aspekt, den ich gerne anbringen möchte. Die Bundeswehr ist auch eine Parlamentsarmee. Sie handelt ausschließlich im Rahmen eines parlamentarischen Mandates. Das heißt, wenn die Bundeswehr handelt, handelt sie im Namen des deutschen Volkes. Steht auf dem Bundestag obendrauf, dem deutschen Volk. Das heißt, die Bundeswehr handelt im Namen des deutschen Volkes und auch im Interesse des deutschen Volkes. Es geht nämlich um die Sicherheit, äußere Sicherheit unseres Staates. Und die Sicherheit ist die Voraussetzung für alles andere. Für jede Art von Nachhaltigkeit, für jede Art von wirtschaftlicher, kultureller oder gesellschaftlicher Entwicklung. Insofern tut die Bundeswehr etwas, was dem gesamten Staat nützt. Also ich weiß nicht, ob jetzt gemeinnützig hier das richtige Wort ist, aber so in dem Sinne vielleicht. Und jetzt kann es doch nicht sein, dass staatliche Forschungseinrichtungen, Universitäten und dergleichen, die ja auch im Interesse unseres Staates handeln, forschen und lehren und dergleichen, jetzt es verbieten wollen, Forschungen zu betreiben, die der Bundeswehr bei der Erfüllung ihres parlamentarischen Auftrags nützen. Das kann ich einfach nicht verstehen. Und das muss unbedingt in einer zivilisierten und öffentlichen Debatte zur Sprache gebracht werden. Hier brauchen wir einen gesellschaftlichen Diskurs. Ich verstehe die Zivilklausel nicht.
Aber die Diskussion ist ja nicht so sehr, dass die Forschungsergebnisse dem Militär nicht zur Verfügung gestellt werden könnten, sondern die Frage ist ja, ob die Rüstungsindustrie direkte Forschungsaufträge an die Universitäten gibt und damit Einfluss darauf hat, was überhaupt erforscht wird oder nicht erforscht wird. Und darin könnte eine Beschränkung durchaus zur Folge hätte.
Damit sprechen Sie natürlich die sehr grundsätzliche Frage der Drittmittelforschung an, nicht? Ob wir das eigentlich wollen. Wollen wir eigentlich unbedingt, dass die Pharmaindustrie die Forschung entsprechend beeinflusst, die Automobilindustrie die Forschung entsprechend beeinflusst, der deutsche Maschinenbau die Forschung im Interesse beeinflusst? Insofern haben wir diese Beeinflussung ja schon längst. Und ich würde mal sagen, Rüstungsindustrie, das ist diejenige Industrie, die die Voraussetzungen schafft, damit die Bundeswehr einen Auftrag erfüllen kann. Also man kann grundsätzlich die Frage nach der Berechtigung von Drittmittelforschung stellen. Das kann man schon stellen. Aber wenn man sagt, Drittmittelforschung ist akzeptabel, dann möchte ich gerne verstehen, warum aber Drittmittelforschung zur Sicherheit unseres Landes nicht akzeptabel sein soll. Und also wird ja niemand gezwungen, solche Forschungsgelder anzunehmen. Aber man darf nicht verbieten, sie anzunehmen.
Eine Frage, die in Bezug auf die universitäre Ausbildung auch eine Rolle spielt, ist der Abfluss von hochtechnologischem Wissen. Es gibt ja teilweise Kooperationsverträge mit anderen Staaten, wo man sich manchmal schon fragt, ist das eigentlich richtig? Und wenn das also geostrategisch rivalisierende Staaten sind, da Leute in der Spitzentechnologie zu haben. Haben Sie dieses Problem schon mal gehabt, vielleicht bei Fraunhofer, im Fraunhofer Institut?
Naja, wenn ich mir so meine, auch bei Fraunhofer nicht, wer bei Fraunhofer arbeitet, das haben wir in der Hand. Aber wenn ich im Hörsaal so gucke, also Sensordatenfusion ist ein heißes Thema, interessantes Thema, spannendes Thema und ich freue mich, wenn viele Studenten kommen, aber wenn ich so in die Gesichter gucke, weiß ich auch nicht, woher die Studenten kommen. Und gerade auch die ganz besonders pfiffigen Gesichter. Ich weiß nicht, wo das Wissen aus der Vorlesung abfließt. Das weiß ich, kann ich nicht sagen. Aber ich kann ja auch keine Zugangsbeschränkung machen, ohne Frage. Bei Fraunhofer, also Fraunhofer FKI, überlegen wir uns natürlich, wer bei uns mitarbeitet und wer nicht.
Die Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation ist der Versuch, für die Dimension See Hürden bei der Zusammenarbeit zwischen Politik, Militär, Forschung, Wirtschaft abzubauen. Das hatte ich schon gesagt. Können Sie beschreiben, ob und auch vielleicht bei welchen Projekten das aus Ihrer Sicht schon gut funktioniert hat? Ich meine, sie ist jung, die TEGON, aber...
Ja, also besonders spannend ist natürlich das Thema kritische Infrastruktur in der Ostsee. Da gibt es Interesse seitens der deutschen Marine, da gibt es Interessen seitens der deutschen Offshore-Industrie. Man möchte einfach genau wissen, was passiert unter Wasser, zum Beispiel in der Ostsee, aber auch in der Nordsee. Und hier kommen sehr verschiedene Wissenschaftsbereiche zusammen. Wir haben sie bereits umrissen. Wir haben Sensortechnologie, wir haben Plattformtechnologie, wir haben auch entsprechende Unterwasserrobotik in dergleichen. Und hier gibt es nun in Deutschland viele Institutionen, die bisher weitgehend unkoordiniert Forschung und Entwicklung vorantreiben. Und ich habe die Hoffnung, dass durch diesen Fachausschuss sich die Kräfte bündeln. Also gewissermaßen die bisher unkoordiniert vor sich hin schaukelnden Photonen zusammengeführt werden in einen kohärenten Laserstrahl, der also dazu führt, dass das Forschungswissen und das technologische Wissen in Deutschland zusammengeführt wird, um auf diese Weise auch in praktische Anwendungen gelangt. Und in unserem Fachausschuss sind drei Gruppen von Stakeholdern, kann man sagen. Es sind die fordern, also Bundeswehr, die fordert, aber auch die Industrie, die fordert, die Technologien haben wollen. Und dann gibt es die forschen und dann gibt es die fertigen, die es umsetzen, die es realisieren. Also 3F, Triple F, Förderer, Forscher und Fertiger. Die müssen zusammengeführt werden. Und in dem Ausmaß, in dem dieses Dreieck, die Seiten dieses Dreiecks gewissermaßen supraleitend sind und man sich persönlich versteht und sich austauscht, in dem Ausmaße wird auch Hochtechnologie in unserem Lande dann umsetzbar und praktikabel. Da ist viel zu tun, aber ich bin da nicht ohne Hoffnung, dass es gelingt, die unterschiedlichen Fäden in einen Zopf zusammenzuflechten, der dann auch Lasten tragen kann.
Also Sie beschreiben das ja so, dass die Qualität der Werften und auch das Forschungsniveau in puncto Ortung, Navigation, Strahlentechnologie, dass das alles eine hohe Wertschätzung genießt in der Welt. Und dann erinnere ich mich an solche Sachen wie die Fregatte Bayern soll in Indopazifik und der Chef vom Bundeswehrverband sagt, ja, schwimmen tut die dahin, aber also viel mehr auch nicht, hat er nicht gesagt. Aber in diese Richtung ging die Äußerung. Wie groß ist die Lücke zwischen der Realität und den notwendigen High-End-Zielen deutscher Werften und Forschungskompetenz in diesem Punkt?
Naja, das mit der Fregatte Bayern, das war ja nur rein politisch, nicht? Da hat man ja unser Museumsschiff hingeschickt, nicht? Also hätte ja auch die Gorch Fock hinschicken können, also das ist so ähnlich. Wenn es darum geht, Hochtechnologie bereitzustellen, ist es ja schon so, dass auch innerhalb des NATO-Rahmens der deutsche Beitrag sehr hoch geschätzt wird. Und nicht zuletzt zum Beispiel von den Ukrainern hoch geschätzt wird. Also wir verfügen über sehr leistungsfähige Systeme. Wir verfügen über diese hochleistungsfähigen Systeme nicht in der Anzahl, in der man sie bräuchte. Aber das ist weniger eine Frage an die Industrie oder die Forschung, sondern eine Frage an die Politik, welche Weichen sie stellt. Also würde ich sagen, also das gibt hier noch das zu dem Dreieck, was ich gerade gezeichnet habe, eben auch noch das P, die Politik, die dann die entsprechenden Richtungen vorgibt. Aber ich würde sagen, dass die deutsche ingenieurswissenschaftliche Forschung hat extrem hohes Niveau. Und gerade, wir haben ja angefangen, über die Arktis auch zu sprechen. Denken Sie nur an das hohe Niveau der deutschen Arktisforschung, an den Forschungseisbrecher Polarstern, an die anderen Schiffe, die unterwegs sind. Aber auch an die Leistungsfähigkeit der deutschen Werftindustrie beim Spezialschiffbau. Also andere Länder bauen vielleicht ganz große Containerschiffe. Aber der hochspezialisierte Bau von Schiffen für spezielle Anforderungen, das wird auch gerade in der Arktis eine große Rolle spielen. Insofern, da gibt es auch Chancen für die deutsche Werftindustrie, gerade auch im Kontext der polaren Exploration und Nutzung arktischer Rohstoffquellen. denke ich
mal. Militärische U-Boote sind ja aus Deutschland auch hochgeschätzt, ne?
Sind hochgeschätzt, ja. Und es tut sich auch hier unter Wasser viel. Zurzeit baut man ein Mutterschiff, ein großes UUV, das gewissermaßen wie ein Mutterschiff andere UUVs aussetzen kann, mit zahlreichen Anwendungen in der zivilen Industrie, Offshore-Industrie, mit einer militärischen Dimension, die man auch nicht leugnen kann. Also das ist fußt auf der hochentwickelten Technologie für konventionelle U-Boote in Deutschland. Brennstoffzellentechnologie und dergleichen.
Also besonders leise sind ja im Unterschied zu traditionellen U-Booten die atomar betriebenen. Das bauen die Deutschen, soweit ich weiß, nicht. Sie bauen zwar atomar bestückbare U-Boote, aber eben nicht atomgetriebene. Gibt es da Alternativen schon?
Ja, die Brennstoffzellen spielen eine große Rolle. Ja. Brennstoffzellen in Kombination mit Lithium-Ionen-Akkus für Spitzenlasten. Das ist vollkommen leise.
Und man kann, also da wären wir nicht raus dadurch, dass wir auf atomare Produktion
überhaupt
verzichten.
Nicht. Überhaupt nicht. Ist auch leichter zu handeln. Und da ist auch schon lange eine Spitzenposition erreicht, die man natürlich halten muss und pflegen muss. Das ist ja verständlich.
Wenn Sie abschließend nochmal alle drei Felder in den Blick nehmen, Ökologie, Ökonomie und Sicherheit, glauben Sie persönlich dran, dass sich bei der Fusion von Daten und den daraus abgeleiteten Empfehlungen zur arktischen Region Moral und Vernunft am Ende gegenüber Partikularinteressen und Autokratiebestrebungen behaupten werden? So ganz rein vom Herzen oder frei von der Leber weg?
Naja, Technologie ist inhärent ambivalent. Aber wir müssen uns doch darüber im Klaren sein, dass die westliche Staatenfamilie sich doch bestimmten Werten verpflichtet weiß. Und auf dem NATO-Gipfel in Washington jetzt im letzten Sommer wurde ja ausdrücklich betont, die NATO ist eine Community of Values. Man ja mag ja im Einzelnen darüber nachdenken, was das für Values sind. Aber im Prinzip treten wir doch mit einem moralischen Anspruch auf. Und das bedeutet doch, dass wir im Falle einer Bedrohung, aber auch im Falle der Durchsetzung von Interessen an diese Werte gebunden sind. Das heißt, für uns, sage ich jetzt mal, für uns gilt, dass wir von Hochtechnologie einen verantwortbaren Gebrauch machen müssen. In einer Weise, die sich auch konkret manifestiert. Verantwortbarer Technologiegebrauch. Natürlich kann man Hochtechnologie auch in einer unverantwortbaren Weise gebrauchen. Für uns gilt das aber nicht. Wir sind verpflichtet, diese Technologie verantwortbar umzusetzen. Und hier können wir vielleicht auch von Entwicklungen profitieren im Kontext von Future Combat Air System. Das fiel ja auch in unserem Gespräch einmal. Bei Future Combat Air System war es von Anfang an klar, dass man ein solches Systems of Systems aus bemannten und unbemannten Komponenten nur dann beherrschbar machen kann, wenn man KI-basierte Systeme in einer verantwortbaren Weise auslegt. Und ich denke, die Entwicklung, die sich bei FCAS abzeichnet und die sich in gewisser Weise auch in den Entwicklungen innerhalb der Europäischen Union widerspiegelt, heißt, dass Verantwortbarkeit von Systemen, von Waffensystemen im Kontext von FCAS, aber auch von umfassenden Surveillance-Systemen im Kontext von Arktis, dass dieser Begriff der Verantwortbarkeit einbezogen werden muss in die allgemeine Zulassbarkeit von Technologie. Wer also Technologie zulassen möchte, und die muss zugelassen werden, da gibt es längst schon Regeln. Und zu dieser Zulassung gehört eben auch der Aspekt der Verantwortbarkeit. Das verpflichtet uns als westliche Staatengemeinschaft. Das steckt in unserer DNA. Dass andere Länder das nicht machen, ist für uns kein Argument, das nicht zu tun.
Und es steht ja auch im Grundgesetz, ne, der Begriff der Verantwortung.
Bereits in der Präambel.
Eben. Das war der Atlantic Talk Podcast mit dem Leiter der Abteilung Sensordaten und Informationsfusion SDF am Bonner Fraunhofer Institut, Professor Dr. Wolfgang Koch. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Herr Koch, für diese, wie ich finde, sehr spannende Folge unseres Atlantic Talks. Alles Gute für Sie.
Gern geschehen. Auf Wiederhören. Tschüss.
Und das wünsche ich auch Ihnen, die Sie heute zugehört haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mögen Sie gesund und hoffnungsvoll bleiben. Das wünscht Ihnen herzlich Ihr Host und Moderator Oliver Weiland.
Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.